ARD Sounds.
Anne, hast du mal dran gedacht, in der Raumfahrt zu arbeiten?
Tatsächlich ja, vor allem in der Forschung. Also als ich angefangen habe, Physik zu studieren, da hatte ich nämlich direkt im Kopf, dass ich mich auf Astrophysik spezialisieren möchte und habe dann auch sehnsüchtig darauf gewartet, dass es die ersten Astrophysikkurse im Studium gibt. Die habe ich dann auch gemacht, aber am Ende bin ich dann doch nicht in der Forschung geblieben.
Ja, bei mir in Bio wäre das vielleicht auch gegangen, aber ein bisschen schwieriger. Aber ich bin ja dann auch nicht in der Bio geblieben. Wobei wir ja jetzt eigentlich auch einen Job machen, den es auch in der Raumfahrt gibt, irgendwie ein bisschen. Wissenschaftskommunikation ist ja auch wichtig und auf jeden Fall auch Teil der Raumfahrt.
Ja, voll. Und das bringt uns auch direkt zum Thema für heute, denn es gibt ja so viele verschiedene Jobs in der Raumfahrt. Und David, du hast vor kurzem eine ganze Folge lang mit Carmen Posnick darüber gesprochen, wie man Astronautin wird. Und danach haben wir uns so gedacht, okay, viele wollen Astronautin werden, aber da sind die Stellenausschreibungen ja schon noch eher begrenzt.
Ja, es gibt aber auf jeden Fall noch viele andere Möglichkeiten, Teil der Raumfahrt zu sein. Und genau um diese anderen Jobs soll es heute gehen.
Der Klassiker ist natürlich Raumfahrtingenieurin, aber es gibt auch noch ganz andere Dinge und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, da ist für jeden was dabei. Ich bin Anne-Dorette Ziems.
Und ich bin David Beck.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 13.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Unsere Hörerin Wiebke hat uns schon vor längerer Zeit mal geschrieben und gefragt, ob wir mal was über Jobs in der Raumfahrt machen können. Und zwar mit einem besonderen Fokus. Sie hat gefragt, ob es sowas wie die Hidden Figures bei der NASA auch in Deutschland bzw. in Europa gab. Also Jobs in der Raumfahrt, die hauptsächlich von Frauen gemacht wurden und deswegen so gut wie unsichtbar waren und nicht gewürdigt wurden.
Hidden Figures kennen bestimmt einige von euch als Film oder auch als Buch. Der Film kam 2016 raus und spielt zur Zeit des Mercury-Programms der NASA, also Anfang der 60er Jahre. Aber die Mercury-Astronauten, die haben da eher eine untergeordnete Rolle. Es geht nämlich um eine Gruppe sogenannter menschlicher Computer, also Menschen, die Berechnungen für die NASA durchgeführt haben, bevor es Computer als Maschine gab.
Das finde ich so geil, dass das einfach die Berufsbezeichnung war, Rechner. Du bist jetzt Rechner, Computer.
Ja, aus heutiger Sicht ist das ein bisschen absurd, aber die waren ja eigentlich vor den Computern da.
Genau, es gab also diesen Begriff für die Maschine gab es einfach noch nicht. Das war
ja,
einfach
genau.
Ein Beruf.
Ja. Das Besondere bei Hidden Figures ist, dass das alles Frauen in dieser speziellen Gruppe, auch nur schwarze Frauen waren. Und das in einer Zeit, in der es die Rassentrennung in den USA noch gab. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Es gibt so ein paar Abweichungen zur Realität, aber so das Grundgerüst der Geschichte ist auch so passiert.
Im Film geht es konkret um Katherine Goebel Johnson, Mary Jackson und Dorothy Vaughan, die wichtige Arbeit für die NASA geleistet haben. Und solche Fälle gab es historisch ja häufiger. In unserer letzten Folge über den Apollo Guidance Computer haben wir ja gerade erst über die Frauen gesprochen, die den Festspeicher dieser Computer gewebt haben. Etwas, was damals auch nicht angemessen, vor allem nicht finanziell angemessen gewürdigt wurde.
Das Finanzielle ist ja auch oft der Grund, warum für gewisse Arbeiten damals eher Frauen ausgewählt wurden, weil die einfach grundsätzlich deutlich schlechter bezahlt wurden als Männer.
Wir haben mit der Raumfahrtexpertin Claudia Kessler gesprochen. Sie ist Ingenieurin, arbeitet aber mittlerweile als Beraterin und setzt sich seit Jahrzehnten für Frauen in der Raumfahrt ein. Zu Hidden Figures in Europa hat sie uns Folgendes gesagt.
Also das Erste, was mir einfällt, sind die Frauen, die alle im Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen gearbeitet haben, zum Teil als Flugdirektorinnen. Das heißt, sie leiten die Kommunikation mit der Internationalen Raumstation. Und da bin ich auch der Meinung, dass Frauen durchaus mehr Stärken dafür mitbringen als Männer. Die müssen natürlich auch Ingenieurinnen sein, aber trotzdem sind sie kommunikativer und oft auch intuitiver als Männer an der Stelle. Das heißt, wenn ein Astronaut Probleme hat, spürt das vielleicht eine Frau auch, ohne dass man drüber spricht. Und die sind mit Sicherheit Hidden Figures. Da gab es ganz faszinierende Frauen, die das wirklich auch und in Dreischichtarbeit, also wirklich auch Nachtschicht und so weiter, mit Begeisterung und ganz viel Herz und Leidenschaft gemacht haben.
Das Nationale Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen, das gibt's immer noch. Das ist in der Nähe von München und wurde in den 1960er Jahren gebaut. Mittlerweile gibt es dort auch das Columbus-Kontrollzentrum für die internationale Raumstation. Columbus ist ja ein Modul der ISS für Experimente. Und da haben wir auch schon direkt erste Jobs, die es in der Raumfahrt gibt, nämlich in diesem oder eben anderen Kontrollzentren. Im Columbus-Kontrollzentrum arbeitet man natürlich auch eng mit Astronautinnen zusammen, aber es gibt auch Kontrollzentren für Satelliten, zum Beispiel in Darmstadt.
Die Leute, die dort arbeiten, haben in der Regel einen Hintergrund in einer Naturwissenschaft oder im Ingenieurwesen. Und das ist übrigens auch etwas, was Astronautinnen oft machen, wenn sie nicht im All sind, in Mission Control arbeiten. Bei Artemis II zum Beispiel war die Capcom-Rolle, also die Person, die direkt mit der Crew spricht, oft von einer Astronautin oder einem Astronauten besetzt. Da war zum Beispiel die kanadische Astronautin Jenny Gibbons dabei und der NASA-Astronaut Raja Shari.
Heute ist es ja so, dass man in den Livestreams der Mission oft einen Blick in Kontrollräume werfen kann und da arbeiten einige Frauen. Die werden nicht versteckt oder sind einfach nicht vorhanden, wie es früher vielleicht mal war. Trotzdem sind von den Menschen, die in der Raumfahrtbranche allgemein arbeiten, nur 20% Frauen. Das hat eine UN-Statistik im Jahr 2021 ergeben und der Anteil habe sich auch über die letzten 30 Jahre kaum verändert. Da sind jetzt natürlich alle Jobs mitgezählt. Wenn man sich zum Beispiel mal Zahlen zu den technischen Jobs anguckt, sieht es noch ganz anders aus. Das sieht man auch ganz gut, finde ich, in den entsprechenden Studiengängen. Für das Wintersemester 2022/2023 gab es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine Erhebung dazu. Und da war der Frauenanteil im Studienfach Luft- und Raumfahrttechnik nur 12,9%.
Es hat sich aber auf jeden Fall was getan. Ich muss da immer an die einzige Frau im Launch Control Room, also im Startkontrollzentrum von Apollo 11 denken. Das war Joanne Morgan. Und du hast gerade gesagt, die Frauen heute sind nicht versteckt. Sie war damals auch nicht versteckt, finde ich, weil sie die einzige Person war, die nicht ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte anhatte. Also die sieht man da ganz gut drin, aber trotzdem, da gab es eine Frau. Und ja, heute gibt es ein paar mehr, aber immer noch zu wenig auf jeden Fall. Es hat sich was getan. Claudia Kessler hat auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert und hat uns erzählt, sie war damals zu Studienbeginn eine von nur 10 Frauen unter 1000 Studierenden. Irgendwann, nachdem einige das Studium abgebrochen hatten, war sie die einzige unter ein paar hundert Männern.
Ich state kurz the obvious, weil ich es richtig krass finde, das ist ja weniger als 1%.
Ja. Das ist echt schon krass und das zieht sich dann auch häufig so durch, also dann durch die ganze Berufslaufbahn. Claudia Kessler hat erzählt, dass ihr das am Anfang ihrer Karriere nichts ausgemacht hat. Das hat sich dann aber geändert.
Als dann meine Tochter geboren wurde und älter wurde, kam ich mir doch irgendwann mal alleine vor als einzige Frau, weil man einfach doch eine andere Perspektive drauf hat, auch wenn man viel arbeitet und viel leistet, genauso viel wie die Männer. Aber ja, man hat dann doch mal Bedürfnis, sich auszutauschen. Und dann habe ich angefangen, mich umzuschauen und dachte, es kann doch nicht sein, dass ich hier weit und breit die Einzige bin, und habe andere Frauen gefunden und habe dann zusammen mit den anderen Frauen, vor allem mit der Simonetta Di Pippo, die damals Direktorin bei der ESA war und die gleiche Erfahrung gemacht hatte wie ich, die Organisation Women in Aerospace Europe gegründet, um Frauen in der Raumfahrt mehr sichtbar zu machen, besser zu vernetzen und sich gegenseitig natürlich auch in der Karriere zu helfen, zu unterstützen. Das war quasi ein Vakuum, was wir gefüllt haben mit der Organisation. Also wir hatten nach 3 Monaten über 100 Mitglieder.
Das kenne ich übrigens auch von mir aus dem Physikstudiengang. Da waren auch super wenig Frauen und ich bin echt froh, dass ich nicht die Einzige war. Was mich daran meistens auch so stört, ist, dass man immer so sichtbar ist. Du hast es gerade schon gesagt mit dem Mission Control bei Apollo. Man fällt halt immer super auf als Frau und das ist vielleicht auch bei mir persönlich jetzt nur so, aber ich habe dann immer leicht so das Gefühl, ich bin direkt mehr als ich selber, sondern eine offizielle Vertreterin meines Geschlechts, auch wenn das natürlich jetzt niemand schon mal so direkt zu mir gesagt hat. Aber ich habe das Gefühl, alles, was ich mache, wird dann so repräsentativ für Frauen gewertet. Wenn ich jetzt die einzige oder nur eine von wenigen Frauen in einem Physikkurs bin und dann versage, habe ich quasi dafür gesorgt, dass wieder alle denken, auch Frauen können es halt nicht, statt dass sie einfach nur denken, okay, ja, kann es jetzt halt irgendwie gerade nicht. Also es ist zumindest so ein kleiner persönlicher Druck, den ich da fühle. Ich weiß ja am Ende überhaupt nicht, was andere denken. Das Gleiche gibt es aber auch in so ganz anderen Bereichen. Also in meiner Freizeit habe ich das auch manchmal. Ich bin Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr hier im Ort. Da sind natürlich auch deutlich weniger Frauen als Männer. Und da ist das ähnlich. Wenn ich auf einem Lehrgang bin, dann fühle ich eben auch diesen extra Druck. Auch einen kleinen extra Ehrgeiz vielleicht, aber manchmal nervt mich das auch ein bisschen.
Claudia Kessler kennt ihr übrigens auch, wenn ihr schon mal von der Initiative Die Astronautin gehört habt. Die hat Claudia Kessler 2017 gegründet, mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Am Ende war dann doch Rabea Rogge die erste Deutsche im All. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann hört gerne mal in unsere allererste Folge rein. Da haben wir über die ersten Frauen im All gesprochen.
Am Anfang habe ich ja gesagt, bei den Jobs in der Raumfahrt ist für jeden was dabei und das dröseln wir jetzt mal ein bisschen auf.
Der Klassiker neben Astronautin natürlich ist Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren und dann als Raumfahrtingenieurin irgendwo anzufangen. Dann ist natürlich die Frage, wo man anfängt. Hier ist vielleicht der erste Gedanke, wenn man hier in Europa ist, die ESA. Und die ESA hat tatsächlich eine ganz interessante Einstiegsmöglichkeit, nämlich das Graduate Trainee Program, eine Trainee-Stelle, die man bis ein Jahr nach dem Abschluss des Masterstudiums beginnen kann.
Wir haben mit Tina Büchner-Dacosta gesprochen. Ihr kennt sie vielleicht noch aus unserer Folge zum Weltraumbahnhof Kourou. Sie arbeitet nämlich bei der ESA im Direktorat für Raumfahrttransportsysteme an der Ariane 6 Rakete und sie war auch mal Graduate Trainee bei der ESA.
Die Idee des Programms ist nicht unbedingt der Einstieg in die ESA, kann es sein, manche bleiben. Aber ist auch dafür da, die ESA kennenzulernen und dann eigentlich nochmal mit dem Wissen, wie die ESA funktioniert, in die Industrie rauszugehen, um irgendwann zurückzukommen. Und das ist auch das, was bei mir passiert ist. Also ich bin da hingegangen, hab Kontakte in der ESA geknüpft, habe die ESA von innen gesehen. Der Vorteil dabei ist eben, dass man den Blick auf alles, was in Europa in der Raumfahrt passiert, einmal bekommt, relativ früh in der Karriere schon. Und dann kann man von dem Standpunkt aus irgendwie auch überlegen, was ist denn was für mich und wo möchte ich mich denn jetzt vielleicht in der Industrie vertiefen oder auf was habe ich Lust? Und mit diesem Wissen und dann mit der Erfahrung der Industrie kann man irgendwann zurückkommen. Und das war genau mein Fall. Und das würde ich auch jedem wieder so empfehlen. Denn das ist, finde ich, ein echtes Erfolgsrezept, wenn man mit dem Wissen aus der ESA, wie es funktioniert oder was es alles so gibt, in die Industrie geht, dann in der Industrie echte Hands-on-Erfahrung in der Industrie sammelt. Und dann nach vielen Jahren, wie gesagt, diese Erfahrung auch wieder in die ESA einbringt. Das finde ich ist ein tolles Rezept, das gut funktioniert. Würde ich wieder so machen.
Bei der ESA kann man sich grundsätzlich bewerben, wenn man die Staatsangehörigkeit eines ESA-Mitgliedstaats hat, auch der Mitgliedsstaaten, die nicht volle Mitglieder sind, also zum Beispiel Kanada oder sowas.
Die ESA ist ja eine internationale Organisation und dieses Internationale ist auch noch ein wichtiger Punkt. Die ESA hat viele Standorte über Europa verteilt, auch in Deutschland. Zum Beispiel ist ja in Darmstadt das Europäische Satellitenkontrollzentrum. Aber es kann auch gut sein, dass man immer mal wieder international unterwegs ist oder auch mal den Standort wechseln muss, kann, sollte. Davon hat uns auch Tina Büchner-Dacosta erzählt.
In meinem Fall ist es besonders kompliziert, würde ich mal sagen. Denn ich war eigentlich oder bin zu Hause gewesen bis jetzt in Prag und habe in Paris gearbeitet. Das heißt, auch meine Familie ist in Prag und ich bin gependelt. Und jetzt seit ein paar Tagen, seit dem 1. Juli, bin ich sogar umgezogen wieder nach Niederlande. Ich arbeite jetzt in der ESA-Niederlassung in Niederlanden. Ja, da muss man Flexibilität zeigen, aber das ist auch immer wieder spannend. Und wenn man das gerne mag, dann ist das natürlich auch unglaublich bereichernd. Es muss aber auch familientechnisch irgendwie funktionieren. Da muss jeder für sich die Entscheidung treffen, ob das geht oder nicht und wie.
Und für alle, die sich jetzt denken, cool, ich möchte auch bei der ESA arbeiten. Wir haben mal nachgeguckt und kurz vor der Aufzeichnung dieser Folge gab es immerhin 61 offene Stellen bei der ESA. Also da ist was zu holen. Die können wir jetzt nicht alle aufzählen. Da ist Verschiedenes dabei. Aber ich finde, man kann ganz gut erkennen, wo gerade die Prioritäten bei der ESA liegen. Zum Beispiel wird eine Ingenieurin für Weltraumschrottbeseitigung gesucht.
Und auch wenn man nicht gerade erst am Berufsanfang ist, sondern vielleicht schon so ein bisschen weiter, gibt's bei der ESA was. Zum Beispiel war eine Stelle auch Leiterin der Abteilung für Kommerzialisierung und Industriepartnerschaften. Und das ist ja auch was, was die ESA aktuell priorisiert, diese ganze Kommerzialisierung und Zusammenarbeit mit Firmen. Wenn man jetzt vielleicht lieber nicht ganz so international arbeiten möchte, aber trotzdem in einer Raumfahrtorganisation, da gibt es ja auch bei uns hier noch das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, als möglichen Arbeitgeber. Da sind aktuell auch viele Jobs ausgeschrieben, auch einige Praktika zum Reinschnuppern. Allerdings muss man beim DLR natürlich bedenken, dass einige der Jobs auch in der Luftfahrt und nicht in der Raumfahrt sind. Von den offenen Stellen war mein Highlight auf jeden Fall, dass eine Kapitänin und Wissenschaftlerin für den Neubau eines Forschungsschiffs gesucht wird. Da haben wir ja quasi potenziell Luft, Raum und Schifffahrt vereint, je nachdem, wofür genau dann das Forschungsschiff sein soll.
Das ist schon ein wahnsinnig cooler Job, finde ich. Also auch wie man als Kapitänin jetzt nach Jobs sucht, kommt man da auf die Idee, mal beim DLR zu schauen? Also ich weiß nicht,
gute Frage.
Ja, oder ob sich das dann rumspricht.
Aber dafür gibt's ja auch so diese Übersichtsseiten. Also man sucht ja manchmal Jobs jetzt auch nicht konkret beim DLR, sondern auf irgendeiner Übersichtsseite und dann ist das da wahrscheinlich ja auch gelistet.
Ja, beim DLR war auch eine Stelle für ChemikerInnen, PhysikerInnen, für Flugexperimente. Da bin ich mir dann auch ein bisschen verarscht vorgekommen als Biologe. Also so ein bisschen, ich muss draußen bleiben.
Die wollen wohl keine biologischen Flugexperimente machen.
Nee. Beim DLR arbeitet auch Anja Frank und zwar in Lampoldshausen. Das ist nördlich von Stuttgart. Sie leitet dort den Bereich Versuchsanlagen, also die großen Raketenprüfstände des DLR. Und da wurde zum Beispiel auch die Oberstufe der Ariane 6 Rakete getestet. Auch kleinere Antriebe von Sonden oder Satelliten sind da auf den Testständen. Und Anja Frank hat auch den klassischen Werdegang durchgemacht, dass sie erst Luft- und Raumfahrttechnik studiert hat in Stuttgart, auch als eine von sehr wenigen Frauen. Und wie es dann weiterging, hat sie im Gespräch mit unserer Redakteurin Nina erzählt.
Und als ich dann fertig war mit dem Studium, sind hier in Lampoldshausen auch gerade Stellenausschreibungen draußen gewesen. Das heißt, es wurden Leute gesucht. Habe ich mich beworben, wurde dann genommen und habe dann im Prinzip an den Prüfständen direkt angefangen als Testingenieurin. Habe dann im weiteren Verlauf dann Projekte übernommen, dann Gruppenleitung übernommen. Ich war Versuchsleitung bis hin dann eben zur Abteilungsleitung. Also sozusagen einfach den Weg durch diese ganzen Themen, die rund um diesen Prüfstandsbetrieb eben auch wichtig sind.
Also ihr seht, man muss nicht unbedingt wie Tina Büchner da Costa ständig umziehen für den Job in der Raumfahrt. Man kann auch an einem Standort bleiben und ganz normal die Karriereleiter hochklettern. Was Anja Frank besonders an ihrem Job mag, ist, dass es viel Neuland gibt.
Es gibt einfach unheimlich viele technische Fragestellungen, interessante Aufgaben. In dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, gibt es eben nicht viele, die das machen. Das heißt, man muss immer selber Lösungen entwickeln. Man muss selber den Weg finden, wie man ein Problem behoben bekommt. Wir können uns selber Strategien entwickeln, wie wir Dinge testen, was wir dafür brauchen. Und das macht natürlich auch Spaß.
Und was für Sie auch noch dazu gehört, sind Fragestellungen, die es sonst so gar nicht gibt. Zum Beispiel ist bei Raketenantrieben der Treibstoff sehr kalt, weil er so stark komprimiert sein muss. Aber gleichzeitig wird es dann extrem heiß, wenn der Treibstoff verbrennt. Und das gibt es in anderen Industriebereichen so nicht.
An den Raumfahrtantrieben haben wir eben eine Kombination. Da gibt es sehr, sehr heiß, sehr, sehr kalt, also von den Treibstoffen sehr, sehr kalt, von der Verbrennung sehr, sehr heiß. Das auf einem ganz, ganz engen Bereich gleichzeitig schüttelt noch alles, vibriert noch alles sehr stark. Und wir müssen das auf der einen Seite flexibel, aber auch sehr sicher überwachen können. Und diese Kombination, die zusammenkommen, die hat man meistens nicht. Meistens gibt es in der Technik entweder sehr, sehr kalte Bereiche oder sehr, sehr heiße Bereiche. Oder eben etwas, was standardisiert sehr statisch läuft. Oder etwas, das sehr, sehr flexibel laufen muss. Aber eben nicht wieder in Kombination mit extrem sicher. Und diese Kombinationen, die machen es dann eigentlich aus. Und daraus ergeben sich einfach Aufgaben und Fragestellungen, die man ansonsten in anderen Branchen eben nicht hat.
Und weil es ja um alle möglichen Jobs in der Raumfahrt in dieser Folge geht, wollten wir von Anja Frank auch noch wissen, welche ungewöhnlichen Jobs ihr in der Raumfahrt schon mal begegnet sind. Und da hatte sie ein ziemlich lustiges Beispiel.
Tatsächlich hatte ich einen lustigen Job, der mich wirklich überrascht hat. Wir waren auf Besuch bei der NASA und haben uns dort Testzentren angeschaut. Und die haben uns tatsächlich erzählt, dass sie in ihrem Team Menschen haben, die schnüffeln, also die riechen. Hintergrund ist einfach die Arbeits- und Lebensumgebung der Astronauten und Astronautinnen auf der ISS zum Beispiel, für die das extrem unangenehm ist, wenn zum Beispiel Teile oder Materialien mit dabei sind, die eben unangenehm riechen. Und es gibt tatsächlich eine Gruppe bei der NASA, die diese Materialien beriecht mit trainierten Nasen und das dann wirklich im Vorfeld beurteilt. Das war, glaube ich, so das Schrägste, was ich tatsächlich gehört habe.
Das ist übrigens was ich auch zum ersten Mal höre. Und wie witzig ist der Job bitte? Einfach professionell riechen für die NASA. Was viele vielleicht vergessen ist, du kannst auch als Nicht-Raumfahrtingenieurin und Nicht-Wissenschaftlerin in der Raumfahrt arbeiten. Und zwar in Anführungszeichen, ganz normalen Jobs. Denn Weltraumorganisationen und Raumfahrtfirmen, die brauchen ja auch Bürokaufleute, Informatikerinnen, Leute für Marketing und Kommunikation.
Dass es diese große Bandbreite an Jobs gibt, hat uns auch Anja Frank nochmal gesagt, vor allem in letzter Zeit.
In der Raumfahrtbranche ist es momentan tatsächlich so, dass unheimlich viel passiert. Also es gibt eine große Dynamik, es gibt ganz, ganz viele neue Firmen, die entstehen, auch neue Berufsbilder, die damit natürlich entstehen. Es gibt viele Firmen, die jetzt selber Raketen bauen wollen. Es gibt viele Firmen, die Satelliten bauen wollen, die wirklich den Weltraum nutzen wollen, auch für bestimmte Aktivitäten dann dazu. Und da gibt's wirklich einen richtigen, es ist momentan eine richtig große Dynamik drin. Das heißt, auf jeden Fall machen und vielleicht nicht vergessen, man braucht tatsächlich nicht unbedingt nur einen technischen Hintergrund. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, trotzdem in der Raumfahrtbranche auch so zu arbeiten, vom Influencer über Marketing, Juristen. Auch da, es gibt inzwischen sehr, sehr viel Bedarf an Weltraumrecht, da Punkte zu finden und zu machen. Also es gibt wirklich ganz, ganz breite Möglichkeiten in der Raumfahrtbranche.
Da zählen dann auch so Sachen wie Weltraumpsychologin rein, so wie Alexandra de Carvalho, die ja in unserer vorletzten Folge zu Gast war.
Das waren jetzt irgendwie ziemlich viele Beispiele und Optionen, die man so in der Raumfahrt hat. Und es ist natürlich auch nicht verboten, sondern eher normal, ab und zu mal den Job zu wechseln. Deswegen ist eine Frage, die sich vielleicht viele stellen, lieber in die freie Wirtschaft oder lieber in eine Weltraumorganisation oder Forschungseinrichtung. Das haben wir auch Claudia Kessler gefragt.
Das kommt ganz auf den Typ Mensch an, der man ist. Ich hätte sie mir nie vorstellen können, na fast nie. Ich habe mich einmal als ESA-Generaldirektorin beworben, war aber klar, dass ich keine Chance hatte, weil der vor mir schon ein Deutscher war. Das war mehr Provokation, weil sie immer sagten, es bewerben sich ja keine Frauen. Also das kommt drauf an, was für ein Typ Mensch man ist. Wenn man ein Freigeist ist, sage ich jetzt mal, der selbst Sachen in die Hand nehmen möchte und selbst Sachen ändern möchte, dann hat man sicher, in der Industrie ist leichter. Wenn man jemand ist, der gerne Regeln mag, einen geordneten Ablauf mag, wissen, was man in 10 Jahren macht, sicher zu sein, wie viel Urlaubstage, wie viel Arbeitszeit, wie viel Freizeit das alles haben, dann ist man in den Agenturen sicher sehr gut aufgehoben.
Anne, was für ein Typ bist du denn? Lieber Raumfahrtagentur oder freie Wirtschaft?
Tatsächlich denke ich jetzt gerade die ganze Zeit schon, vielleicht doch nochmal in der Raumfahrt arbeiten. Also irgendwie cool.
Also allgemein erstmal nur überhaupt in die Raumfahrt.
Ja, genau. Ja. Cool auf jeden Fall. Und ich finde es schwer, weil so wie ich jetzt gerade arbeite, ich arbeite ja selbstständig und da hat man jetzt auch nicht so einen geordneten Ablauf und geordnete Urlaubstage und so weiter. Und das ist irgendwie okay für mich. Aber ich finde es tatsächlich auch charmant, das mal zu haben.
Ja, ich weiß es auch nicht ganz genau. Mich reizt irgendwie schon so was Start-upiges, vor allem wenn man so Bürokratie gewöhnt ist. Aber die ESA finde ich eigentlich schon auch echt einen spannenden Arbeitgeber.
Also summa summarum, es kommt drauf an.
Ja.
Und sonst einfach den Job wechseln, wenn es doch nicht so ist.
Ja.
Okay, für alle, die sich jetzt vielleicht denken, so ganz in der Raumfahrt arbeiten, nee, aber irgendwie mal Teil der Raumfahrt sein, wäre schon cool. Gibt's noch eine, wie ich finde, sehr interessante, nenne ich das mal vorsichtig, Option? Und zwar führt das DLR ja öfter mal so Langzeitstudien durch, an denen man teilnehmen kann. Und am krassesten davon finde ich diese Bettruhestudien. Die gibt's immer mal wieder. Das sind medizinische Studien, bei denen die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper simuliert werden. Und das heißt Bettruhestudie, weil die Teilnehmenden da tatsächlich 60 Tage im Bett liegen. Und die machen alles im Bett. Ich finde das so... Ich weiß gar nicht, wie absurd, aber auch interessant. Duschen im Bett, Toilette im Bett, Essen im Bett. Und dann liegen sie nicht mal nur normal im Bett, sondern das Bett ist zum Kopf hin auch noch 6 Grad nach unten geneigt, damit der Kopf dann niedriger ist als die Füße und man auch wirklich diesen Effekt hat, dass sich die Körperflüssigkeiten verschieben.
Ich finde da auch so Wahnsinn, dass dann die Leute, die das machen, die werden dann immer so zusammengeschoben auch, also die Betten so in einen Raum, dass die dann so zusammen abhängen können.
Ja.
Ansonsten wärst du ja 60 Tage lang wirklich nur ganz alleine oder mit den Leuten, die sich um dich kümmern. Das ist echt, ja.
Ja, voll. Was machst du dann? Ich habe mal gelesen, dass jemand seine Masterarbeit in der Zeit geschrieben hat.
Boah, das
ist auch eine Option.
Ja,
aber
ist es eine Option? Also wenn du so mit dem Kopf so 6 Grad nach unten geneigt liegst, dann...
Kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was deine Masterarbeit ist. Ne? Wenn du so Experimente im Labor machen musst, ist vielleicht schlecht.
Ja.
Entschuldigung, können Sie mich mal bitte kurz ins Labor schieben?
Das fände ich auch ganz lustig, so wie ich im Labor gearbeitet habe, das so halb Kopf über und dann unter der Sterilbank.
Ich muss nochmal meine Zellen versorgen.
Ja. Ja, aber es ist schon, also für Studenten eigentlich ganz cool. Also das war eigentlich auch so mein Leben, einfach möglichst viel im Bett liegen als Student.
Habe ich aber auch gerade gedacht, allein schon, weil man dann vielleicht auch 60 Tage am Stück Zeit hat. Also muss ja auch erstmal die Zeit haben, so 60 Tage bei sowas mitzumachen. Diese Studien, die gibt's öfter mal. Es war tatsächlich gerade eine, die Ende April gestartet ist. Und da gibt's dann immer ein Bewerbungsverfahren für. Die groben Anforderungen können wir auch noch mal kurz nennen für alle, die jetzt großes Interesse haben. Beim Alter ist es zwischen 24 und 55 Jahren. Man braucht eine Größe zwischen 1,53 und 1,90 Meter. Vielleicht, damit man auch ins Bett passt, keine Ahnung. Und der BMI sollte zwischen 18 und 28 sein. Und dann ist eine durchschnittliche Fitness gefordert. Also klingt auch ein bisschen so, als dürfte man nicht zu fit sein. Damit man das wirklich gut abbilden kann mit den Körperflüssigkeiten und wie sich dann die Muskeln so verändern. Die Studien haben oft so einen bestimmten Fokus. In der letzten Studie ging es zum Beispiel auch um Trainingsmethoden, um den negativen Folgen der Schwerelosigkeit auf den Körper so entgegenzuwirken, also Muskelschwund, Knochenschwund und so weiter. Und da haben sie dann die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen lagen nur und die anderen haben ein bestimmtes Training gemacht. Da habe ich auch schon direkt gedacht, oh Mann, auch blöd, wenn du nicht in der Trainingsgruppe bist, dann hast du noch mehr Muskelschwund als die anderen.
Boah, dann nach den 60 Tagen mal wieder aufstehen. Also ist für die anderen wahrscheinlich auch übel.
Ja, auf jeden Fall. Also summa summarum, ich glaube, das wäre für mich nichts.
Ich fand das, was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich eigentlich schon so ein bisschen, vielleicht. Also, dass man wirklich mal Zeit hat, weil ich denke mir schon manchmal irgendwie so für so ein größeres Schreibprojekt, irgendwie, weiß ich nicht, ein Buch. Du hast ja mal eins geschrieben, keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast.
Ja.
Ja, ich bräuchte da wirklich einfach einen Zeitraum, in dem habe ich nichts anderes zu tun. Und ja, das kriege ich irgendwie so in meinem Leben nicht hin. Aber ich glaube auch nicht, dass ich es machen würde. Oder was heißt, ich glaube es nicht, ich würde es auf keinen Fall machen.
Es gibt ja noch mehr Studien, bei denen du das vielleicht tatsächlich umsetzen könntest mit dem Buch. Und das sind ja diese Isolationsstudien. Die werden ja auch beim DLR gemacht, aber ja auch von vielen anderen Organisationen. Da hatten wir ja auch mit Alexandra de Carvalho drüber gesprochen, mit der Weltraumpsychologin, die ja auch solche analogen Missionen betreut. Und da hat man ja gegebenenfalls auch viel Zeit. Ich meine, je nachdem, was da der Missionsfokus ist, ne? Wenn du da auch super viele Missionsaufgaben hast, vielleicht nicht, aber könnte sein.
Aber das habe ich mir auch gedacht, als ich die Folge gehört habe, so, dass ich da ja wahrscheinlich nicht mega viel Zeit habe, weil man schon auch noch irgendwie was anderes machen soll. Aber ja, man pendelt ja auch nicht und man hat keine Möglichkeit, irgendwie abends noch wegzugehen oder so. Also man muss sich die Freizeit dann, glaube ich, schon auch irgendwie planen, dass man nicht gar nichts zu tun hat.
Aber ich glaube, so ganz abschließend würde ich jetzt für mich persönlich sagen, von den ganzen Jobs, die wir heute besprochen haben, also eigentlich alle super cool, ich würde das mit dem Riechen machen bei der ISS, für die ISS.
Ich glaube, ich hätte Bock auf sowas richtig Klassisches, wobei ich dafür schon zu alt bin. Raumfahrtingenieur und dann irgendwie ein Raketentriebwerk zusammenbauen. Aber ja, das müsste ich jetzt nochmal von vorne studieren.
Ist
und
auch
so.
Wichtig. Ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wie zu gucken, ob es auf der ISS gut riecht, aber würde ich auch noch akzeptieren als Job.
Ja, ich würde auch sagen, also ich sorge dafür, dass wir da hochkommen und du sorgst dafür, dass wir da oben überhaupt sein können.
Deal.
Also weil ansonsten bringt es ja überhaupt gar nichts, wenn es da stinkt. Ja, und das letzte Wort, das wollen wir heute Tina Büchner da Costa geben. Sie hat eine schöne Message für alle, die gerne in der Raumfahrt arbeiten würden.
Unbedingt machen. Also die Raumfahrt wird jeden Tag stärker, jeden Tag wichtiger. Es ist inzwischen unsere vierte Dimension geworden. Ja, also Raumfahrt ist im täglichen Leben. Und es gibt genug Jobs für alle. Und wenn man sich dafür begeistert, dann einfach reinkommen. Was heutzutage viel leichter geworden ist, als es damals war, ist, man kann den Kontakt suchen zu uns allen, die schon in der Raumfahrt sind. Es ist heutzutage so easy, einfach Kontakt aufzunehmen, zu Messen zu kommen oder uns auf sozialen Medien zu finden und einfach mal nachzufragen, Praktika zu machen, einfach mal reinschnuppern. Und dadurch verliert man dann ja auch die Angst, wenn man in Kontakt kommt mit den Leuten, die ganz normale Leute sind. Also wir sind ja alle nicht nur Astronauten, auch wenn wir es vielleicht alle mal werden wollten. Ich auch. Und das finde ich total wichtig, dass man mit den Leuten spricht und in Kontakt geht. Und dann merkt man auch, das ist wirklich erreichbar. Man muss kein Übermensch sein, um in der Raumfahrt zu arbeiten.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und ihr könnt uns auch super gerne Feedback geben oder auch Themenvorschläge, so wie Wiebke das jetzt hier für diese Folge gemacht hat. Schreibt uns am besten an liftoff@ard.de.
Und wir haben noch einen spacigen Podcast-Tipp für euch. Falls es mal kein sternklarer Sommerhimmel draußen ist, hört euch das Special zur Astronomie von Science Tea Time in ARD Sounds an. Caro Matzko führt 4 spannende Gespräche über die Geheimnisse des Weltalls. Dazu bringt der Astrophysiker Dominik Koll sogar echten Sternenstaub mit, aus dem wir alle bestehen und aus dem er herauszulesen versucht, was in den vergangenen Jahrmillionen im Universum passiert ist. Elias Mamutschik wiederum forscht an Tidal Disruption Events, also daran, was passiert, wenn Sterne schwarzen Löchern zu nahe kommen. Sie werden spaghettifiziert. Ein sommerliches Hörspecial für alle, die beim Blick in die Sterne von fremden Welten und der Unendlichkeit des Universums träumen. Science Tea Time in ARD Sounds.